Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Spezialepisode sprechen wir über den ersten Tag der All Social Marketing Konferenz, die in München stattfindet oder stattgefunden hat. Die hat am 12. und 13. März in München stattgefunden. Wir sind aktuell noch in München im Messegelände nach dem ersten Tag und mit mir am Tisch sitzt Ann Steffen. Sie ist Senior Consultant bei uns bei der Hutter Consult. Hallo und herzlich willkommen, Ann.
Herzlich willkommen. Danke, Thomas, für die Vorstellung. Und ja, heute von uns von der All Social Marketing Konferenz. Thomas, was sind denn deine spannendsten Insights heute bei den Vorträgen?
Direkt mich fragen. Ann hat schon Angst und sagt, ich habe gar nicht groß vorbereitet. Ich kenne die Namen der Speaker gar nicht. Ich weiß nur die Themen. Was so meine Learnings vom heutigen Tag oder die Hauptlearnings? Also einerseits, es gibt unterschiedliche Learnings. Also eine ist sicherlich eben das ganze Thema Videocontent oder wie man Videocontent bespielt. Da hat beispielsweise Daniel Leviton mit OnlyFi von Xing aufgezeigt, wie man auf TikTok B2B-Leads generiert, alles komplett mit Videos, aber auch andere, die gezeigt haben, wie kann man eben Videos produzieren, wie muss man Videos produzieren, dass man eben auch mit einem Smartphone oder mit einem sehr einfachen Equipment sehr gute Videos machen kann und das Wichtige ist eigentlich, wie ist der Inhalt bzw. wie ist die Hook. Also 80% eines Erfolgs von Videos, gemäß Franz Wegner, der ebenfalls über TikTok gesprochen hat, sagt, dass das schlussendlich die Hook ist, also die ersten 0,4 Sekunden, so Videos, wie wir es jetzt gemacht haben, so Hallo und herzlich willkommen, das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, sondern direkt mit dem Thema. Also besser wäre jetzt gewesen, wenn ich gesagt habe, heute mit 3 Learnings aus von der All Social Marketing Konferenz, damit man auch weiß, was kann man erwarten. Also da Video ist schon immer ein Trend gewesen und hat auch für, sag jetzt mal, bei uns in der Branche, das war schon irgendwie so 2016, ist das so aufgekommen mit Video oder dass man Video vermehrt erarbeitet hat. Wir haben ja selbst von der Hutter Consult auch so im 2019 Video-Marketing-Seminare angeboten, um eben aufzuzeigen, wie kann man mit einfachen Mitteln Videos produzieren. Und das ist jetzt nochmals auf eine neue Stufe gehoben worden. Also eben, wie kann man systematisch neue Videos produzieren, dass man aus einem Video mehrere Elemente machen kann, insbesondere im Advertising natürlich sehr spannend. Wie kann ich eigentlich ein Video produzieren und daraus eine Vielzahl von Werbemitteln generieren, weil ich eben einzelne Bereiche aufteile. Das ist so für mich so ein Learning, ein anderes Learning beziehungsweise einen anderen Aspekt ist die KI, das ist heute eigentlich fast in jedem Vortrag ist die KI thematisiert worden, auch die Keynote von Michael Pretoritus, der dann eben aufgezeigt hat, was heute schon mit KI möglich ist, mit seinem Avatar auf HeyGen, wo er dann plötzlich Inhalte auf Französisch, auf Italienisch darstellen konnte, relativ einfach auch mit ChatGPT Script schreiben konnte, gab aber auch in anderen Vorträgen eben Ideenfindung über ChatGPT. Oder auch die Angst vom weißen Blatt. Also ich weiß jetzt den Namen direkt nicht genau. Louis Binder, auch Podcaster, Marketing im Kopf heißt sein Podcast. Er hat auch im Vortrag, wie beeinflusst KI die Agenturbranche. Und er hat dort dann auch gesagt, schlussendlich eben, KI ist etwas, das kann man nicht in 5 Minuten lernen, sondern das ist schon etwas, wo man tagtäglich auch trainieren muss, wo man üben muss und das Gleiche. Und das komme ich wieder auf mein erstes Learning, ist die Videoproduktion. Ist ja genau das Gleiche. Nur weil ich ein gutes Smartphone habe, heißt das nicht, dass ich ein gutes Video produzieren kann.
Ja, und um wieder auf das Thema Video und auch in der Keynote, dort wurde ja auch konkret aufgezeigt, wie kann ich Videos komplett mit KI erstellen in unterschiedlichen Sprachen, gesamte Inhalte und so weiter? Welche Tools kann ich hierfür nutzen? Und das ist schon, wie du sagst, grundsätzlich das Thema künstliche Intelligenz war in wirklich den meisten Vorträgen wirklich präsent. Und da merkt man auch, wie das in den letzten 1,5 Jahren die ganze Branche wirklich revolutioniert hat, in diesem Sinne auch in Content Creation. Einen anderen spannenden Ansatz von einem Vortrag heute fand ich, der ging um die Rechtslage von AI oder künstlicher Intelligenz grundsätzlich. was Urheberrechte betrifft, von diversen Inhalten, die mit künstlicher Intelligenz erstellt werden oder diversen Tools, was auch sehr, sehr ja, wichtige und gute Insights grundsätzlich waren.
Genau. Was waren so Haupterkenntnisse? Das war ja der Vortrag von Carsten Ulbricht.
Genau. Haupterkenntnisse waren grundsätzlich, dass zum Beispiel Texte von ChatGPT und so weiter urheberrechtlich nicht geschützt sind, einfach aufgrund, weil zum Schutz von Urheberrecht braucht es eine menschliche Schöpfung. Und die findet dort eben einfach nicht statt. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt von Tools sprechen wie Midjourney, ist immer die Frage, auf was basieren die Visuals? Und da ist die Rechtsgrundlage nicht so klar. Grundsätzlich, also wenn man jetzt zum Beispiel wenn man jetzt einen Prompt benutzt, wo man sagt, ich hätte gerne Mario Kart abgeändert in der und der Form, basiert ja trotzdem grundsätzlich die Grunddarstellung davon, also von dem Mario Kart überhaupt, basiert schon auf einer Schöpfung, die durch einen Mensch stattgefunden hat. Von daher ist es da nicht so klar. Also grundsätzlich ist es aber so, dass ChatGPT-Texte urheberrechtlich nicht geschützt sind.
Mhm. Genau. Also das heißt, wenn man erkennt, dass irgendwo auf einer Website oder auf einer Landingpage ein Text ist, der von ChatGPT generiert wurde, könnte ich den 1:1 kopieren, auch für meine Website oder für meine Inhalte?
Also urheberrechtlich sind sie eben nicht geschützt. Theoretisch schon, ob das dir jetzt als Marke so viel bringt, bleibt auch offen. Aber grundsätzlich eben dort gibt es kein Urheberrecht drauf. Und auch ChatGPT oder andere AI-Tools können sich... Es gab die Diskussionen während dem Vortrag eben, dass manche Personen im Publikum gesagt haben, ja, aber zum Beispiel mit verschiedenen Tools wird Musik erstellt durch künstliche Intelligenz. Und die sagen dann, also in den Lizenzen stehen grundsätzlich oder in den AGBs, dass es grundsätzlich sie das Urheberrecht haben. Da hat er eben auch gesagt, das wäre nicht möglich, eben weil es keine menschliche, weil es nicht durch einen Menschen erstellt wurde, also kann laut zum Beispiel deutschem Gesetz, das wurde auch gesagt, die Rechtsgrundlage ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass eben Urheberrecht nur dann besteht, wenn es durch einen Menschen grundsätzlich erschaffen wurde.
Mhm. Genau. Sehr spannend. Luis Binder hat auch in seinem Vortrag eben wie KI die Agenturbranche beeinflusst, auch eben aufgezeigt, dass künstliche Intelligenz wird kein Wettbewerbsvorteil mehr sein für Agenturen, weil eben alle mit den gleichen Mitteln arbeiten können. Das heißt, man muss sich da wie einen neuen Wettbewerbsvorteil erschaffen oder erbringen. Es gibt da noch keine Lösung dafür oder hat jetzt in seinem Vortrag auch keine Lösung präsentiert. Was er aber aufgezeigt hat, sind auch so die vielen, sag jetzt mal, Hindernisse und Vorteile, die KI in einem Unternehmen oder insbesondere in einer Agentur bringen. Eben beispielsweise Regulierungen und Gesetze. Auf was muss man achten? So hat er gesagt, eben alles, was zum Beispiel von Adobe Firefly kommt, ist ja auch eine KI mit Bildgenerierung, dass man das nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen darf, habe ich nicht gewusst. Midjourney, je nachdem welche Lizenz, darf man wiederum für kommerzielle Zwecke einsetzen. Also das sind noch Punkte, wo man sich sehr vertieft auch auseinandersetzen muss, was darf ich überhaupt einsetzen. Also darf ich Inhalte, die von meinem kostenlosen Midjourney-Account generiert wurden, darf ich die für kommerzielle Zwecke einsetzen. Er hat dann auch noch eben unklare Datenverarbeitung, also was passiert überhaupt mit den Daten, die ich bei ChatGPT eingebe oder auch bei anderen Plattformen, dann Budget und Investitionen, also wie regle ich das Ganze mit dem Budget, wie investiere ich auch in KI oder eben in den Ausbau von KI, das sind alles so Hindernisse und Fragestellungen eben oder auch die Angst von wegfallenden Arbeitsplätzen. Also es gibt zwischenzeitlich Agenturen, wo Mitarbeitende Angst haben, dass sie ihren Job verlieren, weil eben die KI kommt, die dann halt irgendwie einen Text generiert oder die Bilder generiert oder die Skripte generiert, was bis anhin eine Person gemacht hat. Auf der anderen Seite hat er auch wieder die vielen Vorteile genannt, wie beispielsweise eben die Effizienz oder auch die Kosteneinsparung, eben einerseits weniger Mitarbeitende unter Umständen oder dann auch, dass man schnellere Prozesse hat, wo man eben kosteneffizienter arbeiten kann. Und mit kosteneffizient, die Frage in der Q&A-Runde war dann auch, wie wird sich das Pricing von Agenturen verändern? Und dort war seine persönliche Meinung, dass die Preise in der Agenturlandschaft sinken werden, weil eben durch KI gewisse Dinge deutlich schneller realisiert werden können als bis anhin, wobei er sich auch vorstellen könnte, dass es gewisse Agenturen gibt, die das ganze Game auch verstanden haben mit der KI, dass die dann eher höhere Stundenansätze aufrufen, weil sie halt eben
das perfektioniert haben.
Genau, nicht einfach nur Durchschnitt liefern, sondern deutlich mehr liefern.
Ja. Ich glaube, das war auch so ein Insight aus allen Vorträgen heute grundsätzlich, wo es um KI ging, dass es nicht einfach reicht, KI einzusetzen, sondern dass man das wirklich auch trainieren muss, sag ich mal, die KI, und dass man auch damit umgehen muss und unterschiedliche Tools nutzen sollte und auch testen sollte viel damit. Ein weiterer Insight vielleicht auch noch zur KI ist natürlich, dass umso mehr Unternehmen grundsätzlich mit KI-Tools arbeiten, umso sinnvoller ist, du hast es vorhin schon angesprochen, was passiert mit den Daten, die dort reingespielt werden, dass Unternehmen grundsätzlich ein Code of Conduct für ihre Mitarbeiter auch einsetzen, einfach um Datenschutz entsprechend handeln zu können. Das heißt, keine Kundeninformationen, keine Firmengeheimnisse, was für viele vielleicht ganz klar ist, ist vielleicht im täglichen Gebrauch nicht allen klar. Und das kam eben auch noch grundsätzlich auf dieses Thema, was auch noch wichtig ist mit Sicherheit, wenn man KI einsetzt. Genau.
Was auch Michael Praeteritus in seiner Keynote gesagt hat, was ich auch noch sehr spannend fand, ist einerseits eben, wer bei den KI-Tools Geld sparen will, der hat seine Geschäftszahlen nicht im Griff, weil eben KI kostet halt entsprechende Lizenzkosten. Ja. Bei HeyGen beispielsweise kostet so pro Account irgendwie um die 30, 35 Euro pro Monat. Und wenn ich einen Enterprise-Account möchte, dann kostet dann ein Credit um die 8 Euro. Das heißt, eine Minute kostet 8 Euro im Enterprise-Account und im Pro-Account ist eine Minute um die 3 Euro oder noch weniger. Ja, wo man sich dann auch fragt, ja, aber wenn ich ja schon einen Enterprise-Account habe, warum
ist es dann teurer,
weil eben auch schon HeyGen erkannt hat, dass der Enterprise-Account nicht über die Menge geht, sondern halt noch eine bessere Qualität liefert, dass halt schlussendlich KI nicht billiger ist, sondern effizienter.
Ja, und man auch Sachen damit umsetzen kann, die man ohne KI eigentlich in der Zeit gar nicht auch umsetzen könnte grundsätzlich.
Ja. Genau. Wir sind an der All Social und das heißt Social Media Marketing. Was hast du noch für weitere Vorträge angehört rund ums Thema Social Media?
Also einen weiteren Beitrag fand ich super spannend. Der ging eben um Psychologie in der Werbung grundsätzlich, auch um Farbenpsychologie, wo es darum ging, welche Farben stehen für was, was wird eher angeklickt. Dann ging es dort auch um die Psychologie der Preispolitik, dort wurden auch noch spannende Insights gezeigt. Grundsätzlich, interessant, insbesondere was die Farben auch angeht, was setzen wir für Farben ein in Buttons, was sollte eingesetzt werden, zum Beispiel eine spezifische Message, die dort auch gesagt wurde, ist eben das Facebook Blau, grundsätzlich eins der meistgeklickten Farben überhaupt online ist, auch spannend. Und zum Beispiel Rot eher abschrecken, dass aber viel zum Beispiel Rot als Preiszeichen eingesetzt wird, weil es einem das Gefühl übermittelt, dass es eine Reduktion gibt, auch wenn es gar keine gibt. Mhm. Genau, solche Insights fand ich spannend und das ist vielleicht auch etwas, was man auf solchen Konferenzen nicht so oft hört, weil es vielleicht auch allgemeiner Werbung betrifft, aber ist noch immer wichtig, dort mal wieder ein Recap einfach zu haben. Genau, ja.
Sehr spannend, eben so Psychologie im Allgemeinen ist ja so ein Thema, was immer wie mehr aufkommt. Wir haben früher, insbesondere im Meta-Advertising, hatten wir ja die Targeting-Möglichkeiten. Wir haben dann unsere Zielgruppen eingeschränkt, konnten dann relativ einfache Werbemittel raushauen und es hat funktioniert. Heute sind wir eingeschränkt, was das Targeting anbelangt, was die Zielgruppenselektion anbelangt, was auch die Messbarkeit anbelangt. Das heißt, wir müssen uns mehr auf das Werbemittel fokussieren und da ist ein Punkt eben die Marketingpsychologie.
Ja, wenn du jetzt sagst, wir müssen uns mehr auf die Werbemittel konzentrieren, es gab auch noch einen Vortrag zum Lead-Generierung im Recruiting, wo es auch speziell um die Creatives ging oder wie die aufgebaut sein sollen, was die enthalten sollen und hier auch wieder, also die klassischen Methoden einfach vom Nennen, also klassisch, sag ich eher veralteten Methoden, vom einfachen Nennen aller Benefits, die früher mal wichtig waren, wieder typisch, es wird wirklich auch so gesagt, der typische Obstkorb sind heute einfach keine Argumente mehr. Und grundsätzlich auch dort wurde besprochen, wie sollen Creatives eingesetzt werden, insbesondere weil wir dort mit Special Ads Kategorien zu tun haben, wo wir im Targeting eigentlich gar nicht mehr viel machen können, sag ich mal. Ja.
Ich war noch am Vormittag bei einem Vortrag, die Macht der Nano-Influencer. Also Nano-Influencer sind Influencer so unter 10.000 Abonnenten. Und das war auch noch aus meiner Sicht extrem spannend, ja. Wie man das schlussendlich auch umsetzen kann. Also einerseits war es spannend, auf der anderen Seite, der Vortragende hat dann auch verschiedene Cases gezeigt und hat dann gezeigt, eben irgendwie mit um die 30 oder 40 Nano-Influencer haben sie so 20 Millionen Reichweite erlangt oder 2 Millionen, ja. 2 Millionen genau, also sehr wenig Reichweite aus meiner Sicht, was man mit Werbemitteln schneller erreicht hätte oder mit User-Generated Content.
Darf aber auch ohne Kosten, was den Influencer angeht, das heißt rein mit Produkt Geschenken, sag ich mal. Das muss
man noch sagen, also die Nano-Influencer wurden nicht bezahlt oder werden nicht bezahlt, sondern die bekommen dann eigentlich die Produkte Incentives, zum Testen, ja, genau. Und müssen dann eben damit Stories oder Content-Formate produzieren. Das gibt's ja bei uns in der Schweiz, Re-Influence, es gibt aber auch in Deutschland und in Österreich gibt es so Plattformen, wo man sich als Privatperson registrieren kann und dann, wenn man eine Marke sieht, die gut funktioniert, genau. Oder für die man einstehen kann, dass man dort dann sagt, okay, ich bewerbe mich jetzt als Nano-Influencer.
Ja.
Und dort war dann auch so, eben so, dass ich bin ja eher kritisch eingestellt, was Influencer anbelangt. Insbesondere eben die größeren Influencer, das sind ja dann eher die Makro-Influencer oder eben die Star-Influencer. Und er hat dann auch aufgezeigt, dass so Star-Influencer, die haben zwar eine extrem hohe Reichweite, unter Umständen auch ein gutes Image, aber das Engagement der Zielgruppe wie auch der Impact innerhalb der Zielgruppe ist am kleinsten. Also da lieber einen Nano-Influencer nehmen, der hat nur 3.000-4.000 Influencer oder Followerinnen und Follower hat, aber der dann ein höheres Vertrauen genießt. Also ähnlich wie...
Auch aufgrund der authentischen Darstellung grundsätzlich, genau. Oder? Ja. Und der Glaubwürdigkeit von diesen Personen. Ja.
Und das fand ich noch einen sehr spannenden Vortrag und damit einer auch der Vortrag dann von Betty Bossi, eine Schweizer Marke oder so eine Rezeptdatenbank, Küchenhilfen, alles drum und dran. Also Betty Bossi, in der Schweiz kennt man ja. Betty Bossi, da kommt man nicht drum herum. Da hat mindestens jeder Haushalt ein Betty Bossi-Produkt oder ein Betty Bossi-Kochbuch zu Hause. Und sie hat dann in ihrem Vortrag auch gezeigt, wie man Mitarbeitende zu Content-Creator machen kann. Also eigentlich wie so Corporate Influencer, jetzt weniger Corporate Influencer, sondern halt wirklich Content Creator, die dann eben Rezepte kochen oder wenn sie zu Hause Rezepte kochen, dass sie das noch filmen, dass sie das dann veröffentlichen, auch im Namen von Betty Bossi. Und was da spannend war, kam dann auch die Frage, ja, was bekommen die Mitarbeitenden zusätzlich, weil das ist ja eigentlich primär nicht ihre Aufgabe, Content zu generieren, aber was bekommen sie noch zusätzlich? Und sie sagte dann auch, bis jetzt noch gar nichts, weil die machen das mit einer intrinsischen Motivation, dass sie sagen, ja, ich stehe ja fürs Unternehmen ein, ich möchte ja auch mich persönlich weiterentwickeln, was den Content anbelangt, bis hin auch, dass man hingeht und sagt, ja, ich will ja schlussendlich auch, dass das Unternehmen erfolgreicher ist. Und das fand ich noch extrem spannend, wobei auch eben zum Content oder zum Content Creator in Unternehmen so die Schritte mit Schulungen etc. doch auch sehr aufwendig sind.
Ja, das ist so.
Sie hat dann auch aufgezeigt, wie sie vorgegangen sind. Das heißt, sie haben so eigentlich zwei Schritte. Sie haben eine interne Schulung gemacht. Was wollen wir überhaupt erreichen? Was sind unsere Ziele? Was ist das Zielbild und was wollen wir vermitteln? Und sie haben so einen zweiten Teil mit einem externen Coach gemacht, der dann eben aufgezeigt hat, wie nutzt man beispielsweise CapCut, um Videos zu produzieren, auf was muss man achten, und sind so eigentlich dann Schritt für Schritt durchgegangen, haben auch geübt, wie kann man schlussendlich eben ein Video produzieren. Und das Produzieren, das fängt ja an von der Pre-Production. Also sich mal zu überlegen, was möchte ich überhaupt, was möchte ich vermitteln. Man macht dann das Konzept Storyboard. Und fand ich auch noch sehr spannend, eben wie sie das umgesetzt haben. Schade habe ich da ein bisschen gefunden, sie hat keine Kennzahlen veröffentlicht. Ich bin ja ein Zahlenmensch.
Ja.
Ich möchte ja wissen, was hat es gebracht. Absolut, wenn die dann irgendwie 10 mitarbeitende Schulen, die dann, sie hat dann auch gesagt, teilweise haben die Mitarbeitenden zwischen 4 und 8 Stunden für ein Video. Ja, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der dann 4 oder 8 Stunden an einem Video dran ist, dann möchte ich ja einen gewissen Impact haben. Ja. Also das heißt, eine gewisse Reichweite, Impression. Sie hat dann auch gesagt, eine der Zielsetzungen war, dass man die Menschen in den Shop bringt, in den Online-Shop bringt, damit die online bestellen. Also
ja,
möchte ich ja eigentlich auch eine gewisse Conversion Rate oder eben wie viel Umsatz habe ich damit gemacht. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
Ja.
Aber es war groß und ganz wirklich einen guten Vortrag, und das ist etwas, was ich mir notiert habe. Sie hat so ein Zitat von Karen Lamb genannt, und zwar, ich möchte das kurz vorlesen: In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen. Und ich finde das irgendwie jetzt für mich so passend, weil ich immer wieder Ideen habe. Auch eben, ich bin ja ein Gadget-Freak, was so Kameras und Mikrofone anbelangt. Wo ich immer denke, ich muss jetzt anfangen, einfach mehr TikToks zu machen oder Instagram Reels. Ich mache es dann immer noch nicht. Aber schlussendlich, wenn ich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder eben im 19, wo ich ja auch die Schulungen gegeben habe, dort schon angefangen hätte, wüsste ich nicht, wo meine Reichweite heute ist.
Aber das trifft auf so vieles zu.
Ja, das ist so.
Den könnte man eigentlich fast immer mitnehmen, also dieses Zitat.
Genau. Was ich auch noch war, ist bei Andreas Zappo, der hat so über Relatable Content in Kitas gesprochen, also wirklich ein Nischenthema. Er hat dann teilweise so begleitetes TikTok-Schauen gemacht, was aber sehr gut in den Vortrag gepasst hat. Also er ist dann hingegangen und hat dann eben Videos aufgezeigt, wie so Videos aufgebaut sind, wie die funktionieren. Für mich als Familienvater natürlich auch sehr amüsant. Es gab dann auch Gelächter im Vortrag. Trotzdem, auch wenn gelacht wurde im Vortrag, er hat so einige Do's und Don'ts mitgegeben, was sollte man machen, oder insbesondere Do's, eben das mal, und das sagen wir auch immer, die Ziele und die Zielgruppe klar formulieren, Kanal und Inhalt abklären, ist jetzt aus meiner Sicht zu weit oben. Für mich wäre dann eher noch, mit welchen Themen möchte man überhaupt präsent sein, welche Inhalte passen zu den Themen und auf welchen Kanälen kann ich diese Inhalte veröffentlichen? Da sind wir wieder bei Mirko Lange und der Themenarchitektur oder wie im letzten Podcast mit Christoph Bayerler mit der Content Atomization, wo man dann hingeht und sagt, okay, was ist die Story und wie produziere ich daraus Inhalte? Aber es war wirklich ein guter Vortrag, auch guten Tiefgang. Er hat noch Vorlagen mitgegeben, einerseits eine Konzeptvorlage, aber auch eine Datenschutzvorlage, wenn man eben ein Event organisiert, wo man Fotos macht, dass man beispielsweise die Teilnehmenden darauf aufmerksam macht, was müsst ihr also da bitte unterschreiben, damit man Fotos machen kann, oder eben auch in der Kita, damit die Eltern unterschreiben, dass man von den Kindern Fotos machen kann, die vielleicht halt einfach von der Seite oder von hinten fotografiert sind, aber auf Social Media geladen werden dürfen, weil, und das wusste ich nicht, man darf, auch wenn die Person nicht erkennbar ist, kann man Probleme erhalten, wenn man ein Foto veröffentlicht. Also sie haben so ein Foto von Kindern veröffentlicht, die am Laufen waren, von hinten. Man hat kein einziges Gesicht erkannt, und das Foto wurde dann in der Zeitung abgedruckt. Und dann die ersten Eltern, ja, aber mein Kind ist darauf ersichtlich, ich habe keine Einwilligung gegeben, dass mein Kind darauf sein kann. Und sie haben dann mit voller Selbstbewusstsein gesagt, ja, aber das Kind ist ja nicht erkennbar. Und das ist gar nicht korrekt. Weil sobald nur schon die Tante, also das nähere Umfeld, das Kind identifizieren kann aufgrund der Kleidung etc.
Genau, es geht um die Wiedererkennung, oder?
Ja. Ist das rechtlich nicht erlaubt. Ja. Also da nicht einfach sagen, ja, wir brauchen keine Einwilligung, um Fotos zu machen, weil wir das von hinten fotografieren, sondern auch da, es braucht eine Einwilligung, dass man von Kindern oder auch sonst von Personen Fotos machen kann. Und er hat dort noch einige Punkte mit auf den Weg gegeben, eben, dass man unterhaltsam, inspirierend und hilfreich sein soll. Also so die drei Content-Pfeiler auch von TikTok, da kommen wir ja noch später dazu, eben, dass man Themen finden soll, die zum Unternehmen passen. Also beispielsweise so der Drei-Königskuchen, wo ist jetzt der König versteckt, der passt nicht zum Unternehmen, wenn es eine Kita ist. Ja. Und auch nicht zur Zielsetzung. Also dass man da hingeht und sagt, okay, was passt mir überhaupt? Wo warst du noch drin? Wir haben unseren Nachmittag fast nie gesehen.
Ja, ich war noch in einem über Community Management, wo wirklich auch aufgezeigt wurde, worauf kommt es im Community Management an? Was sind die Arten grundsätzlich auf Content zu reagieren? Dann grundsätzlich schon mal, dass es auch wichtig ist, und ich glaube, das geht auch oft vergessen, wirklich, was man alles grundsätzlich mit Community Management erreichen kann, auch an organischer Reichweite, auch indem man zum Beispiel bei anderen Accounts, wenn es denn für das eigene Unternehmen passt, auch branding-technisch passt, grundsätzlich auch mal bei anderen Unternehmen kommentieren geht, etc., in den Kommentaren oder so weiter etwas beantworten geht. Dann ging es dort auch noch darum, dass man grundsätzlich als auch eine Personality für sein Community Management definieren sollte. Und es war auch recht spannend grundsätzlich. Und ich denke, es hat vielen Social Media Managern einen guten Insight gegeben, ja, was sie vielleicht noch verbessern können. Genau.
Ja. Ein Vortrag, der eigentlich recht hektisch war, aber es passte auch zum Thema, ist so 7 Hacks, um 30 TikToks im Monat für Vielbeschäftigte. Und das von Franz Wegner, einer Person, die ja insbesondere auf LinkedIn ja auch immer wieder mal Hate bekommt, weil er halt eben seine Meinung sagt oder auch, aneckt schlussendlich. Dazu hat er am Schluss auch noch Stellung genommen. Fand ich auch noch spannend. Ja, wenn man Hater hat, hat man ja auch Reichweite. Dann hat man seine Ziele erreicht. Definitiv richtig. Ob ich jetzt so auftreten möchte, sei jetzt dahingestellt, eher weniger. Aber er ist auch hingegangen und hat dann aufgezeigt, so eigentlich eben die 7 Hacks. Wobei ich konnte mir nicht alle Hacks merken, weil die so schnell durchgehen. Aber ich möchte so ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die er, wo ich sagen muss, ja, das ist sicherlich etwas, wo ich oder wo wir oder wo man allgemein noch daran arbeiten kann. Und zwar, wenn man ein Video produziert, ist immer so, man oftmals wird am meisten Zeit für die Produktion eingeplant. Also beispielsweise, dass man sagt, ja, man braucht das super Equipment, stimmt das Equipment, stimmt der Hintergrund, man geht dann hin, fängt an zu drehen, macht verschiedene Cuts, versucht es wieder, am Schluss wird es dann bearbeitet und es ist fertig. Und er hat dann gesagt, ja, eigentlich gibt es drei Schritte. Es gibt eben die Pre-Production und in der Pre-Production das Wichtigste ist das Scripten. Und er sagt jetzt also, für Videos braucht er irgendwie 3 Stunden, wo er sich hinsetzt und scriptet. Für ein Video selbst zwischenzeitlich noch irgendwie 20 Minuten. Das ist dann sein Script. Das heißt, es gibt dann so 9 Scripts in den 3 Stunden oder 9 bis 10 Scripts. Und wenn die Scripts sitzen, dann setzt er sich hin und macht seine Videos. Und das ist dann ein Dreh von einer halben Stunde, 3/4 Stunde, wo er die 9 Videos abfilmt. Halt eben anhand von den Scripts und dann geht es dann noch in den Schnitt, das ist dann auch nochmal 3 Stunden, aber der eigentliche Aufwand, das Drehen, ist extrem reduziert und wenn dann eben auch die Scripts gut aufbereitet sind, dass man da auch im Schnitt besser schneiden kann und meistens, wenn man sich ja weniger gut vorbereitet, dass man, wenn man das Video sieht und sagt, ach stimmt, das hätte ich ja auch noch sagen können. Ah, oder wieso habe ich das nicht gesagt? Und insbesondere bei TikTok, wo man 0,4 Sekunden Zeit hat, um die Zielgruppe zu überzeugen, ist das doch sehr ein wichtiger Bestandteil.
Aber auch das ist wieder wie bei so vielem, oder? Vorbereitung ist die halbe Miete.
Ja, dann er spricht auch viel von Hooks. Also eben, wie mache ich den Einstieg, eben das Hallo und herzlich willkommen, dass man das eben auf TikTok wirklich nicht macht. Also, dass man dann hingeht und sagt, hey, 3 Learnings von der All Social, das wäre dann beispielsweise, wäre dann ein Hook. Und er hat dann auch aufgezeigt, eben, wie kann man das machen, dass man mal so Scripts mit den Hooks vorbereitet, dass man zuerst mal einfach Hooks aufschreibt. Also mit welchen Hooks könnte ich starten? Eben drei Learnings von der All Social oder vier Learnings zu Nano-Influencer oder fünf Tipps, wie du dein TikTok-Game optimieren kannst. Alles solche Dinge. Und dann hat man eigentlich den Start und dann das Ende schon definieren. Das heißt, wie möchte ich das Video abschließen? Also mit welcher Emotion möchte ich die Zuschauenden aus meinem Video entlassen? Dass man sich da schon Gedanken macht. Überlegen sie sich, sind sie vielleicht so weit, dass sie sagen, ja, ich schaue es mir nochmals an, oder hat man sie dazu gebracht, dass sie irgendwo klicken oder dass sie was googeln? Was haben sie für eine Stimmung? Fühlen sie sich unterhalten, amüsiert oder traurig oder nachdenklich? Dass man das schon definiert, dass man dann auch das Ende schreibt und dann fängt man erst an, den Mittelteil zu erarbeiten mit der Spannungskurve, eben der Hook, wo eigentlich eine hohe Spannungskurve hat. Man hat dann vielleicht einen gewissen Downer, am Schluss nochmal Spannung und dann eben das Ende. Und auch das kann man über KI machen lassen, ChatGPT. Wichtig dabei ist, das sehe ich bei mir auch immer, wenn ich die Digital Marketing News oder die Social Advertising News aufzeichne, dass ich das Skript dann auch laut vorlese. Macht das überhaupt Sinn? Hört sich das menschlich an, bevor ich dann das Video einnehme oder den Podcast einnehme? Also er ist extrem schnell durch den Vortrag durch. Gewisse Dinge, wo er dann auch gesagt hat, und das ist die Checkliste, könnt ihr fotografieren? Da ging er weiter. Also es konnte niemand fotografieren. Ja. Und dann am Schluss hat er gesagt, ja, folgt mir auf LinkedIn, schreibt mir eine Nachricht und ich sende euch die Checkliste.
Vielleicht auch
also auch
schon.
Da wieder einen Hook hat er dann auch im Nachgang im Gespräch draußen dann gesagt, ja, ich weiß ja, wie die Systematik funktioniert, habe ich da auch angewendet. Was ich mir auch noch angehört habe, das ist jetzt, der Titel ist eher ungewöhnlich, aber TikTok als B2B-Motor, also wie OnlyFi, das ist Xing, also ein Unternehmen der Xing-Gruppe oder der New Work-Gruppe, wo Xing auch dazugehört, die haben TikTok eingesetzt, um Leads zu generieren, und zwar mit der Herausforderung, dass Meta-Leads waren immer zu teuer oder wurden immer teurer, LinkedIn-Leads ebenfalls wurden immer teurer und sie haben dann nach neuen Möglichkeiten gesucht. Wir haben dann gesagt, ja, versuchen wir es auf TikTok, weil, und ich lese das auch kurz vor, 42% der Gen Z sind in B2B-Kaufentscheidungen involviert und beeinflussen ältere Generationen in 58% der Kaufprozesse.
Also, spannender Ansatz. Ja.
Also, dass man schlussendlich, das sehe ich ja selbst, wenn ich mit meinen Kids, wobei die sind ja Generation 0 oder Alpha, was auch immer, wenn sie dann irgendwie im Supermarkt an der Kasse einen Lolli sehen, die beeinflussen dann meine Kaufentscheidung, aber auch, weil ich Ruhe möchte. Aber es ist ein anderes Thema. Aber es zeigt auch wieder gut auf, dass man eben auch TikTok einsetzen kann, wobei viele, insbesondere B2B-Unternehmen, halt immer sagen, ja, aber TikTok ist nicht B2B, LinkedIn ist B2B, wir haben ja nur schon Mühe, teilweise Instagram oder Facebook als B2B zu platzieren. Und ich komme dann immer mit dem Beispiel, ja, es gibt einen Grund, warum SAP in einem Golfmagazin Printanzeigen schaltet, weil das halt ihre Zielgruppe ist. Und ein Golfmagazin ist ganz klar, spricht eine B2B, also B2C-Zielgruppe an, aber SAP ist ein B2B-Produkt.
Ja.
Und sie haben dort dann auch, sie haben mit den Landingpages gearbeitet, also mit den Lead-Gen-Formularen, die man auf TikTok einsetzen kann. Da haben sie auch erwähnt, dass TikTok nicht so weit ist wie Meta, was die Schnittstellen anbelangt. Sie mussten selbst eine Schnittstelle programmieren, weil auch Zapier-Anbindung nicht wirklich funktionierte oder es gab das noch nicht. Aber sie haben es jetzt da geschafft, dass sie wirklich die Lead-Kosten massiv reduzieren konnten. Der CPC war bei rund 1 Euro, bei LinkedIn bei 8 Euro und bei Meta war es so bei 5 bis 6 Euro. Und sie konnten 50% bessere Leads generieren als auf Meta und LinkedIn. Und das finde ich schon extrem spannend. Es hat dann auch...
auch qualitätstechnisch sich dann...
Genau. Ja. Wobei die Mechanismen, Daniel Leviton von Ads Labs hat dann auch noch aufgezeigt, eben wie sie vorgegangen sind, auch in der Werbemittelkreation, in der Landingpage selbst. Und dort war dann auch, sagte dann auch, einerseits sind die Mechanismen ähnlich wie bei Meta, wenn ich ein Lead-Formular mache, also dass ich noch eine Qualifizierungsfrage einbinde, damit der Lead, also dass, damit die Person noch irgendwas anklicken muss oder auswählen muss, am besten auswählen und erst dann den Lead absenden kann. Und eben auch, dass der Content relativ wichtig ist. Also sie haben dann, Headlabs hat ja eh das Creative, die Creative Matrix, da ist dann Daniel Leviton am 19. April bei mir im Podcast, wo wir über die Creative Matrix sprechen. Also wie gehen sie da vor? Und er hat jetzt auch in einem Vortrag an der All Social aufgezeigt, wie sie da gewisse Dinge machen. Also dass sie ein Video aufnehmen mit einer Frau, die dann einen Satz oder die dann mehrere Sätze sagt und das gleich, der gleiche Text noch von einem Mann. Sie schauen dann, was funktioniert besser, schneiden dann einzelne Sätze, teilweise in anderen Reihenfolgen. Und so haben sie dann eigentlich mit einem 1-Minuten-Video können sie auch mit Anpassungen der Untertitel, mit Anpassungen der Hooks etc. können sie x Videos, also teilweise bis zu 100 Videos produzieren. Das finde ich schon spannende Ansätze. Ja. Und da muss ich auch sagen, eben, da bin ich ja Fan von AdLabs, wie sie das machen, auch mit der Creative Matrix. Aber es zeigt gut wieder auf, jetzt der ganze Vortrag, dass man, auch wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat oder denkt eben, ja, B2B ist eher LinkedIn oder wenn noch, wenn es hochkommt, noch Meta, also Facebook und Instagram, aber sicherlich nicht TikTok, zeigt jetzt der Case, der auch übrigens ein offizieller TikTok-Case ist auf der Webseite, eben das funktionieren kann.
Ja, sehr spannend.
Wenn wir so abschließend von der All Social vom ersten Tag sprechen, was sind so deine 3 Punkte, die du mitnimmst und sagst, okay, wenn ich am Donnerstag zurück bei der Arbeit bin, auf die 3 Punkte oder die 3 Punkte möchte ich in den nächsten Tagen mal angehen, umsetzen oder mich hinterfragen?
Also grundsätzlich, was ich sicher gerne umsetzen möchte, ist viel, viel mehr noch KI-Tools testen, damit arbeiten, grundsätzlich sicher noch mehr einsetzen, weil es auch heute einfach mal wieder gezeigt hat, es gibt da noch draußen ganz, ganz viele Tools, die ich noch nicht probiert habe. Das hat mich jetzt nicht überrascht, aber es ist sicher, hat es heute einmal mehr gezeigt, dass das so ist. Dann, was auch für mich jetzt nicht neu war, aber es hat hier heute auch nochmal dieser Fokus einfach auf Creatives, einfach wie das immer, immer wichtiger wird, dass man sich das immer wieder auch in grundsätzlich ja, einfach in Erinnerung ruft, dass es so ist. Ja, und ich denke, das wären mal so die 2 wichtigsten Erkenntnisse für mich heute gewesen. Genau. Und natürlich auch die rechtlichen Grundlagen, dass nicht alle sich deren bewusst sind. Ich sag's mal so. Und auch dort vermehrt öfters darauf aufmerksam machen, andere Personen einfach grundsätzlich, was geht. Es gab auch das Thema heute noch, was Rechte von Musik angeht auf Plattformen und so weiter. Und das ist ja auch so ein Thema, was viel diskutiert wurde in den letzten Monaten. Auch da wirklich, dass man konkret darüber informiert ist, aber auch andere darüber zu informieren. Ich denke, das ist immer wieder wichtig. Genau.
Ja, so meine Learnings. Einerseits, also was ich jetzt auch feststelle, ich bin jetzt schon mehrfach an der All Social, die Themen drehen sich eigentlich Jahr für Jahr. Also man spricht immer so über dieselben Themen. Jetzt neu ist noch KI hinzugekommen. Das war aber früher schon, wo neue Tools dazugekommen sind oder vielleicht auch neue Geräte, ein neues Smartphone, das dann vielleicht die mobile Content-Produktion optimiert hat. Und jetzt ist es halt einfach ein KI-Tool, was dazukommt. Oder das, was die Content-Produktion anbelangt, dass man viel strategischer hingeht und eben sich relativ viel Zeit sparen kann, wenn man Konzeption schon richtig macht. Also, dass man dann gar nicht mehr viel Zeit für die eigentliche Produktion aufwenden muss. Das ist so ein Learning. Ein anderes Learning ist auch, dass man mutig sein soll, Dinge auszuprobieren. Einerseits was Tool anbelangt, aber vielleicht auch was neue Arten anbelangt. Jetzt beim Influencer, wir haben noch nie eine Influencer-Kampagne gemacht. Wir haben auch den Kunden noch nie dazu geraten, eine Influencer-Kampagne zu machen. wo unter Umständen auch mal eine Möglichkeit ist, wenn man sieht, ja, da wäre es jetzt vielleicht eben, das ist ein Produkt, das braucht Vertrauen, das braucht Authentizität, dass man sagt, okay, statt jetzt da mit Ads zu arbeiten, arbeitet man da mal mit Influencern, mit Nano-Influencern unter Umständen und versucht dann auch, dass die Nano-Influencer eigentlich parallel noch zu Content-Creator werden, das heißt, dass man die Inhalte von denen dann noch abkauft, damit man die auch noch als Werbung schalten kann. Ja, so eigentlich die einzelnen Dimensionen miteinander zu verknüpfen. E-Mail-Marketing ist ja auch noch so ein Thema, warst du ja, glaubst du, auch noch in einem Vortrag.
Ja, genau.
Mit dem ganzen Retention-Management, wie kann ich Menschen zurückholen, über Social Media, aber auch über E-Mail-Marketing. Und das heißt auch, auch wenn man sich Social-Media-Managerin nennt oder Manager nennt, dass man da auch die anderen Disziplinen kennen muss oder kennen sollte und eben miteinander verknüpfen kann, wie was funktioniert.
Genau, ja.
Sehr gut. Ann, vielen herzlichen Dank. Bist du so spontan bei mir an den Tisch gekommen.
Sehr gerne.
Ja, wir hören uns bereits am Montag wieder mit den Social Advertising News und eventuell mache ich da dann auch noch die Learnings vom zweiten Tag der All Social rein. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns spätestens am Montag. Falls es in der Zwischenzeit langweilig ist, dann gerne auch ältere Episoden, wie beispielsweise Content Atomization mit Chris Bayer vom letzten Freitag anhören und natürlich den Podcast abonnieren, damit du keine weitere Episode verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.